Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Ich hoffe, Sie hatten nicht zu viele Ostereier und haben aber trotzdem ganz wunderbare Ostertage verbracht. Seitdem haben wir uns ja nicht mehr gehört, lieber Christian. Erstmal stellen wir uns natürlich vor, wie jede Woche. Hier ist der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
Und hier ist die Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
Was war denn bei dir drin im Osternest?
Eigentlich gar nichts.
Nicht mal ein kleiner Schokohase, Christian?
Nein, es gab keine Schokohasen, keine Eier, nichts.
Ich reiche dir den Schokohasen auf jeden Fall nach. Lass uns doch mal über den Gast der Woche sprechen. Der Talk, das darf ich schon mal verraten, beginnt mit einem kleinen Neidthema von dir.
Ich verrate jetzt aber natürlich noch nicht, womit. Ich rede mit Rainer Stoll. Der hat sich 1997 mit seinem eigenen Reiseveranstalter selbstständig gemacht. Der firmierte zunächst unter dem Namen Waschbärreisen. Und ich glaube, es war 2004, da firmierte das Unternehmen um und heißt seitdem Travel to Nature. Und ja, Nomen est Omen. Travel to Nature veranstaltet Reisen in die Natur. Und ich habe mich mit Rainer darüber unterhalten, was der Veranstalter denn alles so vorhat. Er organisiert sich übrigens auch an verschiedenen Ecken der Welt für Artenschutzprojekte. Und in dem Zusammenhang mussten wir natürlich auch diskutieren, wie man so die Balance aus Klimaschutz und Artenschutz beim Thema Reisen zustande kriegt.
Und so viel kann ich verraten. Er hat ganz tolle Denkansätze, die er da mitbringt. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Rainer.
Hallo Christian, grüß dich.
Ich habe vor kurzem, als ich die Anfrage für unseren Podcast an dich gerichtet habe, folgende Rückmeldung von dir erhalten. Guten Tag und vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich bin aktuell auf Tiger-Safari in Nepal und somit ohne Zugang zum Internet. Das Erste, was ich mir da gedacht habe, war natürlich Sauerei. Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, der blanke Neid. Erzähl mal kurz, was hast du da gemacht?
Ja, wir haben eine Pilotreise gemacht. Pilotreisen sind bei uns so Testreisen. Da nehme ich immer ausgewählte Gäste mit und meine Family war auch dabei, außer meine Tochter. Und wir testen quasi neue Touren. Das sind solche speziellen Sachen wie jetzt diesmal eine Tiger-Safari in Nepal, wo man auch wirklich mal gucken muss, wie funktioniert sowas, wie gefährlich ist das, kann man das den Gästen zutrauen, wie sind die Unterkünfte, solche Sachen. Und deswegen war ich jetzt fast 3 Wochen in Nepal.
Und kann man?
Absoluter Hammer. Ich habe selten so tolle Safaris gemacht, also eigentlich noch nie so tolle Safaris erlebt wie in Nepal. Ist eigentlich gar nicht so als Safari-Destination bekannt. Aber wir haben jeden Tag Tiger gesehen, wir haben jeden Tag Nashörner gesehen. Wir haben im Maximum 6 Nashörner in der Morgensonne über den Fluss laufen sehen. Also unglaublich tolle Beobachtungen und wunderbar gemanagte Nationalparks, Hotels, einwandfrei und vor allem die Guides, unheimlich engagiert. Eine richtig tolle Reise, muss ich ehrlich sagen, war ich begeistert.
Wie der Name deines Unternehmens Travel to Nature schon sagt, beschäftigt ihr euch ja sehr stark mit Natur. Das ist auch das Hauptmotiv eurer Reisen im Wesentlichen. Und ihr habt eine ganze Reihe von Artenschutzprojekten, die ihr unterstützt, wie ich gesehen habe. Kannst du dazu mal kurz was sagen?
Ja, also ich bin ja auch hier im Vorstand vom Naturschutzbund und schon eigentlich von Kindesbeinen an begeisterter Artenschützer, habe schon immer so Frösche über die Straße getragen und so weiter, ne? Und dazu bin ich dann, Reisen ist quasi dann auch mein Hobby und so bin ich dann eben zu dem, das Hobby und meine Passion da verbunden und habe dann Beruf draus gemacht und jetzt machen wir eigentlich mehr oder weniger so Reisen, um Tierarten zu schützen und nutzen dazu eben die Einnahmen aus Tourismus und da sind wir ziemlich erfolgreich. Wir haben in Costa Rica ein großes Schutzgebiet, eben diesen Reserva Bosque La Tigra, wo wir auch eine eigene Lodge dazu gebaut haben sogar und fangen jetzt gerade in Litauen an, ein 300 Hektar großes Moor zu schützen und natürlich auch nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch vor allem aus Artenschutzgründen.
Okay, also das ist tatsächlich ein Schwerpunkt, den ihr da legt.
Absolut.
Wie finanziert sich das genau? Du sagst die Einnahmen aus dem Tourismus. Sind das im Wesentlichen Spenden eurer Gäste oder ist das ein Teil des Reisepreises, der da mit reingeht?
pro Gast sind tatsächlich 25 Euro immer schon inkludiert in den Reisepreis, die wir dann an die Projekte auszahlen. Das ist unabhängig von welcher Destination. Wir haben das, also jeder Gast hat die 25 Euro drin, ob er will oder nicht. Und natürlich kommen dann zusätzlich noch eben besuchte Projekte, wie jetzt zum Beispiel diese Gorilla-Station oder jetzt dieses Tigerschutzgebiet in Bardia, die dann natürlich auch von unserem Tourismus profitieren. Also das sind verschiedene Ansätze, aber 25 haben wir grundsätzlich für unsere eigenen Projekte inkludiert.
Dieses Thema Artenschutz wird ja insgesamt auch auf der politischen Ebene immer stärker diskutiert. Und die Corona-Pandemie, die Zeit also, in der kein Tourismus in viele Regionen stattfinden konnte, hatte ja sicher ihren Einfluss gehabt. Wie würdest du denn die aktuelle Situation rund um das Thema beschreiben?
Naja, die Situation vom Artenschutz ist leider noch komplett unterrepräsentiert, weil das Thema Klimaschutz eigentlich komplett im Vordergrund steht. Aber das Thema Artenschutz wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch stark aufploppen, weil wir da eigentlich viel, viel zu wenig machen. Es ist gerade wieder in der EU ein großer Green Deal gescheitert an Viktor Orban und Konsorten eben halt, ne, die immer denken, Ungarn kommt als erstes, die Einwohner sind als erstes und denken halt überhaupt nicht an die Tierarten, an die Natur. Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt, und wo wir Touristiker auch eine große Chance haben, da was zu machen.
Hat sich denn eigentlich durch Corona in der Rangfolge eurer Zielgebiete irgendwas verändert? Weil bei vielen Veranstaltern, die zuvor im Wesentlichen Fernreisen gemacht haben, hat ja Europa deutlich an Bedeutung gewonnen. War das bei euch auch so?
Ja, also wir haben natürlich da 2020, 2021 auch unsere Destination ein bisschen umgestellt, haben mehr Europareisen angeboten. Vor allem bei meiner zweiten Firma, bei Birding Tours, haben wir eigentlich 75% Reisen innerhalb Deutschlands und Europas. Und das hat stark zugenommen auf jeden Fall. Und wir haben ja auch unser Projektgebiet von Costa Rica jetzt nach Litauen verlegt. Costa Rica ist eigentlich jetzt gut versorgt. Das läuft selber über Einnahmen aus Tourismus. Und jetzt fangen wir eben in Litauen an, was zu machen. Also von daher hat Corona da schon einen Wechsel gebracht in den Destinationen. Ja. Wir versuchen, die Reisen jetzt länger zu machen, dass die Leute nicht zu oft reisen, sondern lieber einmal im Jahr und dann lange.
Wie muss ich mir denn eure Gäste vorstellen? Sind das so richtige Hardcore-Naturfreaks oder sind das eher Leute, die an dem Thema auch interessiert sind?
Gemischt. Also jetzt in Nepal muss ich mal sagen, die Jüngste war 27, Älteste über 70, und der Josef hat ganz detaillierte Listen vorbereitet, welche Tiere er sehen will. Also der war mit Sicherheit ein Hardcore-Naturbeobachter. Und andere sind über das Fotografieren nach Corona auch auf das Thema Natur gekommen. Die fotografieren gerne in der Natur und reisen dann jetzt mit uns in die Zielgebiete, um Tiere zu fotografieren. Also die haben dann wirklich nur Interesse an Tiger oder einen schönen Bienenfresser zu fotografieren und weniger an diesen speziellen Sachen wie jetzt Axishirsch oder Sambartier, die es dann halt in solchen Zielgebieten gibt. Das ist wirklich komplett unterschiedlich.
Ja, da gibt es ja tatsächlich Spezies, von denen man hierzulande gemeinhin gar nicht unbedingt weiß, dass es die überhaupt gibt.
Ne? Ja. Ja, das ist richtig. Aber das Wichtige sind immer die Umbrella Species, also Schirmarten. Ne? Und quasi unter dem Schirm des Gorillas ist natürlich der Artenschutz auch für die seltenen Urwaldelefanten, für seltene Frankoline, für andere Tiere in der Region von Buindi zum Beispiel in Uganda. Da sind die Tiere dann auch geschützt. Aber der Gorilla steht halt im Vordergrund und durch ihn wird so ein Schirm gespannt, der dann die Natur dort insgesamt eben schützt. Und das ist das, wo wir auch immer drauf ansetzen, eben mit den interessanten Tierarten Kunden anzulocken, anzuwerben. Und dadurch wird dann aber ein viel, viel größeres Gebiet und viel, viel mehr Tierarten geschützt.
Gerade bei Reisen, die sich zur Beobachtung beispielsweise von Tigern, aber auch von Bären aufmachen, gibt es ja wahrscheinlich einen großen Vorab-Informationsbedarf bei den Gästen, weil diese Spezies werden ja durchaus auch von den Menschen als gefährlich wahrgenommen. Wie bereitet ihr eure Gäste darauf vor?
Wie ich dir vorhin erzählt habe, wir machen Pilotreisen. Also wir schauen uns alles selber mal vor Ort an, damit wir die Gäste eben auch perfekt informieren können und perfekt beraten können, damit wir ihnen sagen können, wie sie sich verhalten sollen, wie gefährlich das ist. Wir haben also auch immer Videos darüber, über die Tigerbeobachtung. Wir machen viel in Social Media, über Reels und Videos, YouTube-Channels auch und so weiter. Also wir bereiten da die Gäste sehr intensiv vor. Und wie gesagt, eben auch nach Wissensstand sind wir gut informiert, welche Tiere es da eben gibt, was sie sehen können, was sie nicht sehen können auch, ne? Und ja, was sie an Ausrüstung und so weiter mitbringen müssen.
Wie intensiv ist dabei euer Kontakt zur lokalen Bevölkerung?
Oh, sehr intensiv. Das ist das Wichtigste. Artenschutz geht wirklich nur mit der lokalen Bevölkerung. Also da ist man komplett auf die angewiesen, auf die einheimischen Ranger, aber auch auf die umliegenden Dörfer, die um solche Artenschutzgebiete oder Naturschutzgebiete liegen. Die Leute, die müssen vom Tourismus profitieren. Das ist ja auch dieser Ansatz des nachhaltigen Tourismus. Wenn die nicht profitieren, dann hat der Tierschutz, der Artenschutz da auch keine langfristige Chance. Also das muss man wirklich, da muss man intensiven Kontakt zu denen halten und versuchen, dass die Wertschöpfung im Reiseland möglichst hoch bleibt und daher intensiver Kontakt zur Bevölkerung wichtig. Also ich habe jetzt bestimmt mit 20 Leuten in Nepal gesprochen und geguckt, dass wir da möglichst viel für die machen können.
In vielen Regionen gibt es da ja durchaus auch Konflikte, ne? Wenn man so mal auf den Amazonasbereich beispielsweise blickt, ne? Da gibt es auf der einen Seite die Farmer, dann gibt es eine ganze Menge von Abholzungen, die da auch mit einem großen Geschäft verbunden sind. Und dann kommen da ein paar Touristiker und sagen, wir wollen das jetzt anders machen. Wie groß sind denn da die Widerstände?
Das ist unterschiedlich. Wie ich vorhin angemerkt habe, wenn die Leute sehen, sie können vom Jaguar, der in der Gegend ist, profitieren, und die Leute zahlen da Eintrittsgelder dafür, dann wird es natürlich wesentlich lieber geschützt und auch mit Herzblut und Engagement, wie wenn jetzt Touristiker nur hingeht und sagt, okay, ich will den Jaguar sehen und hau dann wieder ab. Das ist der falsche Ansatz. Also man muss wirklich immer gucken, dass durch den Tourismus die Bevölkerung richtig profitiert und gut bezahlt wird und belohnt wird quasi. Wenn sie das macht, dann lieben die auch ihre Naturschutzgebiete, die lieben ihre Tiger und ihre Bären oder was auch, und wenn sie damit Geld verdienen können. Und deswegen, da ist der Tourismus noch viel, viel mehr gefragt und wir Touristiker auch. Also da müssen wir ein bisschen umdenken und mehr für den Artenschutz machen.
Für die ganz großen Unternehmen gibt es ja da das Lieferkettengesetz, das in letzter Zeit auch intensivst diskutiert worden ist. Wie sichert ihr das denn bei euren Reisen, dass die Leute, die vor Ort leben, davon angemessen profitieren?
Auch wieder durch diese Pilotreisen und durch die Auswahl der Dienstleister. Das heißt, bei den Hotels bevorzugen wir natürlich immer einheimische, lokal geführte Hotels. Die sollen natürlich auch dann die ganzen Einkäufe in der Region tätigen, sodass möglichst viele Leute davon profitieren. Wir haben in La Tigra in Costa Rica eine eigene Lodge gebaut aus Holz, das wir selber angepflanzt haben. Haben da jetzt inzwischen 40 Familien, die von diesem Tourismus profitieren in einer Region, die früher wirklich nur Zierpflanzen angepflanzt hat und einen hohen Pestizideinsatz hatte. Und inzwischen leben die eben vom Tourismus. Da hat uns die GIZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, sehr geholfen, muss man wirklich sagen. Da gibt es ganz tolle Projekte, die die deutsche Bundesregierung auch für Touristiker macht. Und inzwischen klappt es hervorragend und wächst. Und es gibt schon neue Lodges jetzt da, neue Airbnbs. Und der Tourismus ist da jetzt inzwischen Haupteinnahmequelle von der Region. Und das wollen wir eben durch dieses Projekt, wollen wir ein Vorbild zeigen, wie man sowas in andere Regionen der Welt transportieren kann.
Du hast es eben schon erwähnt, die Klimadebatte ist ja so, wenn es um Umweltaspekte geht, im Moment sehr, sehr dominant. Und da gibt es den einen oder anderen, der würde jede Fernreise am liebsten in den Giftschrank stellen. Siehst du irgendeine Möglichkeit, diesen Widerspruch zwischen Artenschutz und Klimaschutz in irgendeiner Form aufzulösen?
Das ist tatsächlich schwierig, ne? Also der Stefan hat ja in einem Podcast da neulich mal die Sache von seiner Sicht aus erklärt. Sehe ich
Stefan Gößling, ja.
Stefan Gößling, sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Bin da auch mit Stefan schon in der Diskussion durch euren Podcast eben gekommen. Und ich glaube, dass wir im Tourismus schon eine hohe Verantwortung haben, die Tierarten zu erhalten, ne? Und wir können das auch schaffen, aber dazu brauchen wir halt Tourismus. Wir müssen halt dann gucken, dass der Tourismus eben länger ist, ne? Also dass die Leute wirklich nicht so oft fliegen oder dass sie tatsächlich, wie der Stefan auch angesagt hat, mit der Bahn anreisen. Das machen wir jetzt auch nach Polen oder nach Litauen oder nach Finnland, dass wir das anbieten. Das geht leider noch nicht so flott und toll, wie man sich das gerne wünschen würde, weil die Bahnstrecken noch inkompatibel sind. Mhm. Aber es kommt immer mehr. Aber unsere Gäste wollen das auch. Das sind oftmals auch ältere Leute, die jetzt zum Beispiel Enkel haben, die wollen denen eine lebenswerte Zukunft hinterlassen und wollen dann halt auch keine Klimagase ausstoßen, sondern wollen eben versuchen, möglichst klimaneutral zu reisen oder eben seltener zu reisen und dann länger. Also das ist schon durchaus so, dass wir versuchen, das zu reduzieren, die Klimagase. Aber aufs Reisen verzichten würde ich deswegen nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also die Leute profitieren ja auch davon, die leben davon, vor allem die Natur lebt davon und die würde anders nicht erhalten werden können. Die Menschen beuten eigentlich, was geht, beuten sie aus. Ne? Und unser Land ist eigentlich, restriktiv. Wir haben nicht mehr als die Erde jetzt im Moment. Ne? Und wenn das nicht durch Tourismus genutzt wird, dann wird es anderweitig genutzt. Dann würde der Wald, wo jetzt die Tiger sind, der würde gnadenlos abgeholzt werden oder eben abgebrannt und als Farmland genutzt werden. Wenn es touristisch genutzt werden kann, ist es für die Natur und auch fürs Klima übrigens die beste Möglichkeit, so ein Gelände zu schützen. Und deswegen freue ich mich, dass auch solche Leute wie Ingo Lies zum Beispiel oder andere Mitglieder von unserer Branche eben auch auf das Thema Artenschutz jetzt anspringen und Regenwald schützen oder Land kaufen. Also es gibt durchaus gute Beispiele, auch bei Studiosus, wo Artenschutz immer ernster genommen wird.
Du hast es gerade angesprochen, es gibt ja eine ganze Reihe von wirklich ernsthaften und ernstzunehmenden Ansätzen, um negative Folgen vom Tourismus möglichst gering zu halten und die positiven hervorzustellen. Gleichzeitig steht ja die Branche insgesamt immer so ein bisschen unter dem Generalverdacht des Greenwashings. Was kann man da tun?
Ja, die steht ja nicht zu Unrecht unter dem Verdacht des Greenwashings. Wenn ich sehe, dass manche Leute also Kompensation für Flüge anbieten, für die Tonne für 5 €, dann sage ich, es geht nicht. Also es ist unmöglich. Ich war schon öfters mit solchen Wissenschaftlern unterwegs, die dann auch zum Beispiel gemessen haben, wie ein Moor CO2 eben speichert und wie man Kompensation betreiben kann, aber das ist immer wesentlich teurer als die Kompensation, die viele Kompensierer eben anbieten. Mhm. Und deswegen sehe ich das genauso, dass das Greenwashing ist bei vielen Sachen und da bin ich auch wirklich ein Gegner. Man kann das ja auch vernünftig machen alles, ne? Aber das ist dann eben nicht für 5 $ möglich, sondern es kostet 25 oder 30 Dollar die Tonne. Also da muss noch viel gemacht werden.
Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass eure Sparte von Reisen, also die Reisen zur Natur, insgesamt ein Wachstumssegment sind?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das ein richtiger Boom ist, gerade so ein Megatrend würde ich es jetzt noch nicht nennen, aber schon ein Trend hin zur Natur nach Corona gibt es auf alle Fälle. Also wir haben sehr, sehr gute Wachstumszahlen, sind auch schon weit über Vor-Corona-Niveau jetzt. Ne? Und ich denke, das wird auch noch eine Zeit lang so weitergehen. Aber Voraussetzung, dass es natürlich noch Natur gibt, wenn es keine Nashörner mehr gibt, die man anschauen kann oder keine Tiger mehr, wenn das nicht gut geschützt wird, dann haben die Gäste auch nichts zum Gucken. Und da muss wesentlich mehr gemacht werden.
Du hast ja Travel to Nature vor, ich glaube, jetzt sind es so langsam 27 Jahre, ja, ne? Irgendwie, ja, genau. Gegründet. Bist also schon eine ganze Zeit lang dabei, du bist auch viel unterwegs. Wie sind denn deine Pläne für dein Unternehmen?
Ich bin langsam schon auch über 60, ich bin schon am Rückzug. Meine Kinder sind schon jetzt im Unternehmen eingestiegen und ich hoffe, dass die auch die Firma übernehmen. Wir sind da gerade in einer Übergangsphase. Und ich glaube, dass wir auch noch wachsen werden. Wir werden sicher kein Riesenunternehmen werden, weil wir sehr spezielle Nischenprodukte haben, wie jetzt zum Beispiel Birding Tours mit Vogelbeobachtung oder Travel to Nature mit Artenschutzprojekten und Tierbeobachtungsreisen. Aber wachsen, denke ich, werden wir schon noch.
Sind denn deine Kinder da auf derselben Wellenlänge wie du oder wollen die neue Akzente setzen?
Die setzen mit Sicherheit viele neue Akzente, aber die sind noch schlimmer als ich. Also gerade mein Sohn, das ist ein absoluter Tierfreak, den könnte ich einen ganzen Tag auf Tiger-Safari schicken. Der ist unglaublich, was das Thema angeht, oder Leoparden. Der hat auch schon seit seiner Kindheit viel erlebt. Wir haben ja da For Family Reisen gegründet und haben damals schon viele, viele Tierbeobachtungstouren gemacht, die jetzt die Nadja Albrecht mit For Family Reisen weiterführt. Sehr erfolgreich. Und da hat er das schon in die Wiege gelegt gekriegt und macht es jetzt quasi noch wesentlich intensiver als ich, das Thema. Meine Tochter, die ist eher so Richtung Marketing, aber die will das Thema Artenschutz und Nachhaltigkeit noch viel, viel besser in unseren Fokus bringen, als ich es gemacht habe damals.
Aha. Das sind ja dann Geschwister, ne? Und wenn ich so auf meine Familie zurückdenke, da hat es dann auch manchmal gerappelt. Ist das bei euch auch so?
Nee, die beiden, die verstehen sich wunderbar. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber die zwei sind wirklich Herz und eine Seele und haben auch jetzt in ihrem Job nicht so viel Berührungspunkte, muss man auch sagen. Die Elisa ist mehr so im Management tätig und der Paul eher im Product Management, ne? Also der ist eher der Reiseentwickler.
Ah ja, also der ist auch dauernd unterwegs.
Genau, der ist nur unterwegs. Er arbeitet auch noch nebenbei bei Condor als Flight Attendant und dadurch kommt er viel in der Welt rum und macht dann seine Tierbeobachtungsreisen weltweit. Ja.
Okay. Lieber Rainer, da kann ich nur sagen, viel Erfolg und herzlichen Dank für die spannenden Einblicke.
Sehr gerne.
Lieber Christian, bei unserem Thema, über das wir noch sprechen, geht es um die Bahn?
Nein, es geht einmal nicht um die Bahn, liebe Sabrina. Ich hoffe, das hat dich jetzt nicht allzu sehr enttäuscht. Sollte es denn um die Bahn gehen, deiner Meinung nach?
Ach nö, ich habe mich schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass die immer so alle paar Mal irgendwie aufploppt, weil auch wirklich bei Social Media die Bahn dauernd irgendwo ein Thema ist bei jemandem. Aber lass uns gerne über was anderes sprechen.
Okay, sprechen wir über was anderes. Es ist eigentlich so ein bisschen saure Gurkenzeit jetzt um die Ostertage, was die Nachrichtenlage angeht, habe ich das Gefühl. Aber mir ist neulich eine lustige Geschichte über den Weg gelaufen. Die stammt vom größten Agent-Provokateur der gesamten Branche überhaupt, nämlich Ryanair-Chef Michael O'Leary. Der hat dem Wall Street Journal verkündet, das Lustige, was er im Laufe der Jahre gelernt habe, sei, dass schlechte Publicity viel mehr Sitze verkaufe als gute. Weshalb er immer froh ist, wenn er stark in der Kritik steht. Und darin ist er ja nun auch wirklich gut.
Aber es kommt jetzt keine schlechte Publicity, die du jetzt noch irgendwie mit irgendeiner neuen Meldung hast.
Nein, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Okay, also wir freuen uns übrigens über Lob und gute Publicity. Ich glaube, da sind wir uns ganz einig, Christian Schmicke und ich. Und freuen uns vor allem, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, hier beim Reise von Neuen Podcast. Natürlich dann wieder mit ganz viel Zeit für einen Gast der Woche.
Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.